Ah, das anschauen. Genau. Ist ein bisschen laut. Ja? Und vielleicht kommt dann auch das Bild hier. Wenn ihr nämlich Schwaben gewesen wärt, dann hätte ich mich entschuldigen müssen, ich habe euch was geklaut. Das wollte ich euch jetzt zeigen hier. Da drüben, da habe ich es, aber hier noch nicht. Jetzt. Ich habe euch oder den Schwaben meine Frau geklaut, eine Schwäbin. Aber ich habe euch auch was zurückgegeben mit diesen vier Kindern, zwei Schwaben. Die sind ja zur Hälfte Schwaben und zur Hälfte Schweizer. Also das ist meine Familie, die Sabine da in der Mitte, meine beiden Töchter und meine beiden Söhne. Und dafür bin ich herzlich dankbar. Wenn wir zum Fenster hinausschauen, sehen wir das. Ich wohne im Berner Oberland, also mitten in diesen Bergen da. Das ist wunderschön, aber man hat die Sonne erst etwas später und geht auch schon früher wieder. Von daher, das ist meine Heimat. Aber das ist nur ein Teil der Sache. Meine richtige Heimat ist hier in der Gnade verborgen. Wir haben es ja schon gehört, wie groß die Gnade Gottes ist. Und aus Gnade bin ich auch, wer ich heute bin, und schaffe ich, was ich schaffe. Ich arbeite mit Freedom in Christ. Unter anderem arbeite ich zusammen mit Günter Schulz, den ihr ja alle kennt. Wir schreiben Bücher zusammen und das ist gerade erst letzte Woche erschienen. Ganz ein spannendes Thema, die Versuchung in mir. Aber eben, da muss ich euch ja nicht sagen, ihr habt ja keine Versuchungen. Das ist bei mir ein bisschen anders. Gnade verändert alles. Und es ist wirklich so. Aber ganz wichtig, es ist nicht einfach alles gut. In diesem Prozess der Veränderung gibt es eine Verantwortung, die mit uns, mit mir ganz persönlich zu tun hat. Und verändert werden müssen wir, sollten wir, nicht nur im Kopf, nicht nur die richtige Theologie haben. Wir sollten auch im Herzen verändert werden, auf dass wir Jesus ähnlicher werden. Und da gibt es ganz viele Bereiche. Heute in meiner Predigt will ich diesen einen Bereich anschauen, von der Blöße zu einem gesunden Selbstbewusstsein. Von der Blöße, von der Scham, wenn man so will, zu einem gesunden Selbstbewusstsein. Wenn du nicht weißt, wer du bist, bist du nichts. Dann lebst du hier ein Leben, versuchst über die Runden zu kommen. Aber was ist das Leben, wenn man nicht weiß, wer man ist? Nicht weiß, woher man kommt, nicht weiß, wem man dient, wozu man überhaupt lebt. Wenn man es ganz in die Tiefe nimmt, könnte man auch sagen, von der Lüge zur Wahrheit. Wer sich so fühlt wie der Mann da links, dann ist es irgendetwas, was einem bedrückt. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Und diese Erlösung, die muss doch irgendwie mal Auswirkungen haben. Ein Hund, den du an der Leine führst und an der Leine bleibt, der will mehr. Lässt den Hund von der Leine los und es bewegt sich nichts, dann stimmt doch auch etwas nicht, oder? Wir Christen sind erlöst, aber irgendwie hält uns oft was zurück. Und es hat oft auch mit der Blöße zu tun. Ich habe ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich es lösen kann. Ich möchte ganz kurz dir einen Moment Zeit geben und möchte dich bitten, dass du an einen Moment denkst, an einen peinlichen Moment deines Lebens. Und dich fragst, wie hast du dich dabei gefühlt in dieser peinlichen Situation? Hast du dir dann was gesagt oder besser gesagt etwas geschworen in dieser Situation? Mit anderen Worten, welche Seite deines Lebens hat das in Schwingen gebracht, diese Blöße, die du da erlebst hast? Hast du dir etwas geschworen, das passiert mir nie mehr? Es sind solche Momente, die unser Leben sehr stark prägen. Und ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen aus der Bibel, die habe ich einfach mal mit peinlich überschrieben. Und ich brauche hierzu eine neuere Übersetzung, die meiner Meinung nach sehr gut ist und ein Deutsch braucht, das wirklich verstanden wird und die Wahrheiten trotz allem wahr sein lässt. Ich habe sie hier aufgeschrieben, ihr dürft gerne in eurer Bibel mitlesen, aber so, dass wir auf dem gleichen Text sind, denke ich, ist es gut. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Einer der Pharisäer, da gab es ja viele, oder? Und Pharisäer, das sind Angehörige einer jüdischen Glaubensgruppe, die sehr treu waren in ihrer Überzeugung. Die waren auch echt in ihrer Überzeugung. Das eine Problem, was sie hatten, ihre Überzeugung war schräg. Aber sie waren treu und sie waren beständig. Und Mensch, die waren dran. Aber eben, das einzige Problem, ihre Überzeugung war falsch. Also einer dieser Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging dahin, das Haus des Pharisäers, und legte sich zu Tisch. Das war ja damals so üblich. Heute Morgen bin ich gesessen. Ich weiß nicht, wie meine Gäste hier reagiert hätten, hätte ich mich zu Tische gelegt. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen daneben gewesen. Und sieh doch, in der Stadt, also da, wo der Pharisäer lebte und Jesus eingeladen wurde, lebte eine Frau. Sie war bekannt dafür, dass sie ein Leben voller Schuld führte. Man geht davon aus, dass sie eine Prostituierte war. Jetzt diese Frau und nur schon dieser Pharisäer ist eine spannende Ausgangslage. Von einem gerechten Menschen und einem Menschen, der voller Schuld war, was immer das genau heißt hier. Aber das ist sehr spannungsgeladen. Der Pharisäer hat Jesus eingeladen, nicht aber diese Frau. Jesus war erwünscht, obwohl die Motivation, Jesus einzuladen, war nicht, weil der Pharisäer Freude hatte an Jesus. Aber diese Frau, die war definitiv nicht eingeladen. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Jetzt stellt euch das mal vor. Die Frau, die stadtbekannt war für nichts Gutes, also sie war ganz sicher eine Randständige, geht nicht nur ungebeten jemand wohin, sondern noch in ein Haus eines Pharisäers. Also ich glaube, einen krasseren Gegensatz gibt es hier nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es für beide Seiten, den Pharisäer wie für die Frau, peinlich war. Der Frau war es ganz sicher peinlich, dahin zu gehen. Das war für sie nicht etwas, ich sag mal, worauf sie sich freute, auf jeden Fall nicht auf die Begegnung mit diesem Pharisäer. Und der Pharisäer hatte sicher auch Mühe, dass diese Frau da plötzlich sein reines Haus, seine reine Umgebung plötzlich zunichte machte mit ihrer Gegenwart. Das ist also die Ausgangslage. Eine Geschichte, die Jesus selber erzählte. Und immer wenn Jesus eine Geschichte erzählt, will er uns damit ja auch etwas Geistliches weitergeben. Eine Wahrheit, die für uns bestimmt ist und die unser Leben wirklich prägen sollte. Auf das wir verändert werden. Eben nicht nur hier, aber hier, wie man so schön sagt. Die größte Distanz des Lebens. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Und jetzt kommt's. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Tränen ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Öl. Der Grund, wieso die Frau da war, war nicht der Pharisäer. Zudem hätte sie sich nie hingezogen gefühlt. Der Grund, wieso sie unbedingt dahin wollte, war die Gegenwart von Jesus. Dem wollte sie begegnen. Und wieso wollte sie Jesus begegnen? Weil sie so gut war? Nein, sie wollte diesem Jesus begegnen, weil sie ein ganz schwieriges Leben hatte. Ein Leben, das ihr auch keine Freude bereitete. Sie hat ein Leben voller Schuld, heißt es. Und mit dieser Schuld musste sie wohin, wo sie endlich ihre Schuld loswerden konnte. Das war ihr Beweggrund, ihre Schuld, dass sie zu Jesus hinzog. Und das ist doch schon ein deutliches Wort auch für uns Christen, oder? Wir versuchen, die Menschen zu erreichen. Wir versuchen, denen zu zeigen, was eigentlich? Wie gut wir es haben. Aber es ist doch interessant, die Menschen, die voller Schuld sind, die kommen nicht zu uns. Aber zu Jesus würden sie gehen. Also die Frau kommt hier in ein Umfeld, was ihr nicht wirklich gut gesinnt war, außer Jesus. Aber das war so stark, dass sie selbst in dieses feindliche Gebiet hineinging. Und in der Gegenwart Gottes, was mache ich denn die ganze Zeit hier, konnte sie gar nicht anders als nur weinen. Ein deutliches Zeichen ihrer Ergebenheit, ihrer Peinlichkeit auch, denn sie war bekannt für ein Leben, wie man sagt, was voller Schuld war. Was tun wir, wenn wir uns schuldig fühlen? Wie gehen wir mit unserer Schuld um? Machen wir das wie diese Frau? Was ich heute erlebe, ist ja oft das. Wenn unsere Blöße offenbar wird, bringt uns das oft nicht zu Gott hin, sondern mehr noch weg von Gott. Und wir bringen uns in Situationen wie diese hier, oder? Wir haben ein Problem, offensichtlich. Und wenn uns Hilfe angeboten wird, nein, danke, ich habe kein Problem, alles in Ordnung. Ist doch schon krass, irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Und ich glaube, diese Geschichte dieser Frau will nicht nur uns etwas sagen, sondern eben auch, will nicht nur den Menschen etwas sagen, sondern eben auch uns. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren, sie hatte ja kein Tuch dabei, sie plante nicht zu weinen, sag ich mal, trocknet sie die Füße mit ihren Haaren. Dann küsste sie seine Füße. Wow, das würde ich mal einen sinnlichen Akt nennen, die Füße zu küssen. Aber Jesus wehrte sich nicht. Da war nichts Schlechtes an dieser Handlung. Es war eine zutiefst ehrliche Handlung dieser Frau. In der Gegenwart von Jesus erkannte sie die Heiligkeit Gottes und es tat ihr gut. Und das waren ihre Beweggründe, seine Füße zu küssen und sie zu salben mit Öl. So viel zu der Frau erstmal. Vers 39, der Pharisäer, Simon hieß der, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles. Stellt euch jetzt mal diesen Pharisäer vor, oder? Wir wissen aus der Geschichte, dass diese Pharisäer diese Frauen nur verurteilten. Und eines muss mal ganz klar gesagt werden für uns Männer. Und deswegen ist es gut, wenn das Männerwochenende kommt. Wir mögen noch lange über die Frauen schimpfen und die Finger auf die Frauen zeigen, aber die Frau war nicht nur schuldig aus ihrer eigenen Sache heraus, dazu braucht es auch Männer. Also, wir sind da genauso schuldig wie die anderen. Also der Pharisäer beobachtete das alles und sagte sich, was denkt ihr? Was sagt er sich? Was war sein Problem? Wenn Jesus ein Prophet ist, und genau da lag das Problem der Pharisäer, wo sie eben falsch waren, bei allem Wissen, was sie hatten, sollten sie Jesus erkannt haben. Denn die Zeichen, was Jesus tat und die Offenbarungen, die waren so klar und deutlich. Aber sie haben sich dagegen entschieden und gesagt, das kann unter keinen Umständen sein, dass Jesus hier wirklich Herr ist. Also, wenn Jesus ein Prophet ist, da sieht man seine Frage, muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie ein Leben voller Schuld führt. Da sieht man seinen Ekel gegenüber dieser Frau. Er hätte so eine Frau nicht mal angeschaut, geschweige denn sie sich oder sie ihn berühren lassen. Nein, das kam gar nicht in Frage. Gott wäre nicht Gott, wenn er unsere Gedanken nicht kennen würde. Er kennt jeden Gedanken, jede Phase deines Lebens. Und weil Jesus Gottes Sohn war, Gott selbst ist, da wandte sich Jesus an ihn und sagte ihm, dem Simon: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete: Lehrer, sprich. Ha? Wer von den beiden musste wirklich etwas lehren oder lernen? Die Frau oder der Pharisäer? Nun, rhetorische Frage. So sagte Jesus zu ihm: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Zwei Männer hatten Schulden. Wir sehen hier eine Geschichte in der Geschichte. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückbezahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von ihnen wird dem Geldverleiher wohl dankbarer sein? Also, wer hier nicht die richtige Antwort kennt, der ist ein bisschen oder sehr daneben. Ha? Einfache Frage, erleichtert. Simon antwortete: Ich nehme an, in seiner Demut, dem Geldverleiher, dem mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Du hast recht. Fühlte sich gut, oder? Wir fühlen uns immer gut, wenn wir recht haben. Ist das nicht so? Aber das ist nicht am Ende. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon: Jetzt müsst ihr euch das Szenario mal vorstellen. Simon, Jesus und die Frau. Er spricht mit Simon, dem Pharisäer, und im Sprechen zu ihm dreht er sich zur Frau. Wisst ihr, was das ist? Das ist keine Wertschätzung. So würde man das interpretieren. Er ist noch im Reden mit diesem Pharisäer, aber er wendet sich der Frau zu. Denn eines weiß Jesus: Das Herz des Pharisäers ist sowas von verhärtet, dass es hier zu keiner Änderung kommen wird. Aber die Frau, deren Grund war ja hier, weil sie ihre Schuld bekannte, weil sie mit ihrer Schuld wohin wollte, wo sie endlich Heilung erfahren konnte. Und so wendet er sich zu der Frau und spricht gleichermaßen zu Simon: Siehst du diese Frau? Doofe Frage. Ist ja vor seinen Augen. Aber er will die Aufmerksamkeit von Simon. Ich kam in dein Haus. Ja, hat ihn ja eingeladen. Und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht, was eigentlich üblich wäre. Es wäre Simons Pflicht gewesen, hätte er Jesus geehrt, dass er ihm seine Füße gewaschen hätte. Das hat er ganz bewusst nicht gemacht, weil er war ja Pharisäer. Er würde sich nicht herablassen und jemanden, der behauptet, Gott zu sein, zu einem Heretiker noch die Füße zu waschen. Jetzt wirft er ihm das vor, zeigt ihm einfach seine Selbstgefälligkeit, offenbart sie ihm, aber nicht nur das. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Das zweite Zeichen von Ehrerbietung, von Wertschätzung. Auch das hat der Simon ihm untersagt. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Jetzt ist die Peinlichkeit, die Blöße ganz bei diesem gerechten Menschen. Spannend, oder nicht? Ich finde das sehr spannend. Aber diese ganze Spannung, was soll sie mit uns machen? Werde ich jetzt in mir entblößt? Und wenn du entblößt bist, weil du denkst, okay, mach weiter hier, es ist ein bisschen, Wenn du entblößt wirst, durch Gottes Wort, dann gibt es nur ein korrektes Verhalten, hin zu Gott. Lass die Blöße zu. Gott will dich heilen. Und wenn du die Blöße nicht erträglich ist, dann gibt es was zu heilen. Entweder sind wir Pharisäer oder wir sind Nachfolger von Jesus. Dann ist er unser Meister und wir diejenigen, die uns unterordnen unter Gottes Wort und sein Leben. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. An anderer Stelle heißt es,
Welche Verschwendung! Was hätte man mit diesem Geld machen können?
Ja, ja, gibt immer mehrere Perspektiven. Aber Jesus sieht die Not der Frau. Er weiß es nicht nur zu schätzen, er nimmt es an. Er nimmt diesen Dienst, diesen Gottesdienst, schräg sowas zu sagen, ja. Aber eigentlich ist es genau das. Da ist ein Herz offen, wendet sich an Gott und Gott lässt das zu. Er nimmt diese Verschwendung an, weil er das Herz dieser Frau wohl sieht. Deshalb hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Wow, das war ein Schlag ins Gesicht. Das ist das Zeichen der Pharisäer. Wenig Liebe. Kein Mitgefühl. Und die Antwort, wieso das so ist, liegt auch schon hier drin in diesem Beispiel. Weil man nicht erkennt, wie sündig oder wie falsch oder wie schräg man selber ist. Ach, Entschuldigung. So. Wem wenig vergeben ist, der kann auch wenig lieben. Wer nicht erkennt, wer das Ausmaß seines eigenen Fehlverhaltens, seiner fehlenden Heiligkeit, könnte man sagen, nicht bewusst ist, der kann nicht lieben. Und Jesus sagte zu der Frau, die Schuld ist dir vergeben. Jetzt war er definitiv abgeschrieben beim Pharisäer. Das kann nur Gott. Ihre Theologie war richtig. Deswegen ihre Überzeugung und all das war eigentlich schon richtig. Schuld vergeben kann nur Gott. Aber eben genau hier war der Scheidepunkt. Sie anerkannten Jesus nicht als Gottes Sohn. Und deswegen war Jesus für die Pharisäer eben ein Gotteslästerer, aber sicher nicht Gottes Sohn. Die anderen Gäste, und da waren noch mehr da, stellten sich die Frage, wer ist das eigentlich, dieser Jesus? Das war ja immer noch ziemlich, eine Geschichte hier. Jesus, der den Anspruch erhob, Gottes Sohn zu sein. Er vergibt sogar Menschen ihre Schuld. Sowas haben wir noch nie gehört. Ist das überhaupt möglich? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube. Alles, was die Frau tat, tat sie aus Glauben. Geh hin in Frieden. Glaube erzeugt immer Frieden. Wenn Glaube keinen Frieden erzeugt, ist der Glaube schon ein Glaube, aber nicht der Glaube, von wem wir sprechen, von Gott. Der Glaube an Gott erzeugt immer Frieden. Ich muss noch anfügen, am Schluss. Er erzeugt zuerst mal, wie in dieser Geschichte, auch eine Wahnsinnsspannung. Es geht immer um die Lüge und um die Wahrheit. Lüge kann nur aufgedeckt werden und wenn sie aufgedeckt ist, kann sie nur bekannt werden. Jede Rechtfertigung für jede Ungerechtigkeit ist sowas von daneben. Und das gilt auch uns Christen. Wir Christen sind nicht nur gut. Wir Christen haben unsere Fehler. Aber stehen wir dazu? Was machen wir mit unserem Unrecht? Dasselbe wie diese Frau. Wir gehen zu Gott, wir bekennen unsere Schuld und laden sie ab. Versetze dich mal für einen Moment in die Lage dieser Frau und frage dich, hättest du wirklich den Mut gehabt, zu diesem gerechten Mann hinzugehen, zu diesem Pharisäer, und dich zu offenbaren, nur um Jesus zu begegnen? Wisst ihr, manchmal sind wir Christen ganz schön feige. Wir erwarten von anderen so viel und meinen, sie müssen auf unsere Botschaft ansprechen. Aber wenn wir nicht erkennen, wie selbstgerecht und selbstgefällig wir sind, ist da eine Brücke zwischendrin, die ist fast unüberwindbar. Es braucht eine gehörige Portion Mut, wie bei dieser Frau, um sich in die Hölle des Löwen zu begeben. Daran können wir sehr wohl etwas ändern. Jetzt will es mal wieder nicht. Wenn wir zwei Dinge wirklich gut verstehen, über unseren Glauben, über unseren Gott im Himmel. Immer wenn Gott mit im Spiel ist, entstehen diese beiden Dinge, Hoffnung und Zuversicht. Das ist Glaube, Hoffen und Zuversicht. Hebräer Kapitel 11, Vers 1, wer es biblisch will, das ist Bibel, nichts anderes. Was ist der Glaube? Eine Hoffnung auf das, was wir nicht sehen. Und eine Zuversicht auf das, was wir glauben. Diese beiden Dinge sind Charakteristiken, feste Charakteristiken und man könnte auch sagen Grundfesten des Glaubens. Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube. Glaube hat auch damit zu tun, dass ich darauf, auf diesem Glauben aufbaue und handle und nicht nur eine Überzeugung habe. Du kannst noch lange die richtige Überzeugung haben wie diese Pharisäer, aber wenn daraus nicht keine Tat entsteht, kein Handeln, und offensichtlich ist hier nicht das Handeln gemeint, dass ich einer alten Frau über die Straße helfe oder mich sonst hervortue mit guten Taten. Da geht es um Glaubenshandlungen, dass wir gemäß unserem Glauben auch handeln. Wenn das nicht geschieht, ist der Glaube nicht perfekt oder nicht vollständig. Altes zurücklassen und Neues annehmen ist unbedingt erforderlich. Wir sind eine neue Kreatur geworden, 2. Korinther 5, 17. Und wenn es darum geht, ein neues Leben zu haben, dann müssen wir auch mal das Alte zurücklassen und in diesem neuen Leben leben. Das ist Glaube. Ich kann lange bekennen, dass ich schuldig bin, aber irgendwann muss ich anfangen zu leben als ein Kind Gottes. Und ein Leben eines Kindes Gottes hat damit zu tun, dass wir die Sünde hinter uns lassen und vorwärts gehen. Im Glauben, dass Gott uns gerecht gemacht hat, eben erlöst hat. Es muss doch irgendwo auch klar werden. Schuld bekennen und im Glauben leben. Versagen überwinden und nach dem Leben, was vor dir ist, ausstrecken. Die Scham ablegen und sich anfangen zu freuen, dass ich offenbar sein darf. Ich muss doch vor dem Menschen niemand sein. Aber vor Gott, das ist das Entscheidende. Aus der Gnade Gottes leben. Das ist Gnade. Wenn ich zugeben kann, hey, tut mir leid, ich bin nicht besser wie du, aber ich habe es besser. Ich war auch einer derjenigen, der einen Fisch am Auto hatte, lange, lange Zeit. Aber mein Fahrstil ist, zum Glück habe ich ja bloß einen Bulli, oder? Dann kann ich nicht so. Aber wenn ich mal so in Eile bin, dann vergesse ich so vieles, was korrekt wäre beim Fahren. Nur weil ich was Falsches tue, bin ich nicht immer falsch. Ich will das Richtige tun, sagt auch Paulus, aber manchmal tut er das Falsche. Auch ich tue hier und da mal das Falsche. Und so eine Situation erlebte ich gerade beim Fahren. Ich hatte diesen Fisch im Auto, habe einen Riesenfehler gemacht. Und da kommt einer auf meine Seite, der den Fisch wohl sah und dem ich wirklich was zu Unrecht getan habe und spricht mich auf diesen Fisch hinten an meinem Auto an. Ja, ja, diese Christen, da haben wir es wieder, diese Frommen. Jo, was machst du jetzt? Ich habe eines gelernt. Schuld ist Schuld. Da gibt es nichts zu verdecken und verbergen. Nur eins, dazu zu stehen. Und so sagte ich diesem Mann, ja, ihr habt recht, was ich gemacht habe, ist absolut falsch. Da gibt es nichts zu rechtfertigen. Es tut mir leid. Aber auch was diesen Fisch hier betrifft, will ja nicht sagen, dass ich besser bin. Das haben Sie ja gemerkt, ich bin schlechter wie Sie. Es will lediglich heißen, dass es für Menschen in mich noch eine Hoffnung gibt. Wie bitte? Er fragte dann, ob ich Zeit hätte für einen Kaffee. Aber ich nahm mir die Zeit. Und mehr wie 15 Minuten konnte ich ihm von Gott erzählen, von meiner Beziehung zu Gott, wie ich damit umgehe und wie es mein Leben verändert, selbst dann, wenn ich falsch bin. Was er aus dem Mann geworden ist, weiß ich nicht, aber für mich, das war erlösend. Ich kann selbst dann, wenn ich nicht der Held bin, kann ich ein Zeuge sein für Gott. Das ist hammerstark. Also Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. dass wir nicht immer an diese Schuld gekettet bleiben. Das ist Erlösung. Und wer das nicht hat, wo bitte sehr, wo ist dann Gott? Galater 5,1 bringt es ganz klar auf den Punkt. Zur Freiheit hat euch Gott berufen. Aber den zweiten Teil dieses Verses lassen wir oft aus. So steht nun fest, unsere Verantwortung festzustehen und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei unterwerfen. Und wenn wir die Bibelstelle im Kontext anschauen, wir ganz klar, was das Joch war. Die Frömmigkeit, die Gesetze der Juden. Wow! Jesus ist gekommen, dass wir Freiheit haben. Und die zwei letzten Eigenschaften, die unbedingt da sein müssen, wenn wir lernen können, in der Blöße Gott zu ehren, ihm zu danken dafür, ist Kraft, Mut und eben dieses neue Leben. Denn vergessen nicht, dass sein Wort hat Kraft, Neues zu schaffen. Das ganze Alte Testament, schon ganz am Anfang, wird eines klar. Gott hat die Welt erschaffen. Die Erde, das Universum, die Tiere, die Sonne, die Dunkelheit, Sonne, Mond. Und am Schluss schuf er den Menschen als die Krönung der Schöpfung. Aus einem Wort, wenn Gott das alles schaffen kann, meinst du nicht, er kann in dir was Neues schaffen? Wer von den beiden hat das wirklich geglaubt, der Pharisäer oder die Frau? Die schuldbeladene Frau. Ich glaube, ich muss da nicht weiter darauf antworten, oder? Eines ist offensichtlich. Die Frau ließ sich verändern. Der Pharisäer leider eben nicht. Sein Wort hat die Kraft zu heilen. Wir alle haben das bitter notwendig, geheilt zu werden von unseren Wunden, die wir in uns tragen, tief in unserer Seele drin. Wir alle werden verletzt, wir alle haben eine Vergangenheit, die nicht nur gut ist. Aber Gottes Gnade lässt uns die Vergangenheit nicht wegnehmen, aber lässt uns frei werden von dieser Vergangenheit. Ja, ich habe Unrecht erlitten und ich spreche wirklich aus Erfahrung. Meine Mutter war eine Alkoholikerin. Ich bin nicht in einem christlichen, schönen Zuhause aufgewachsen. Ich hatte es echt schwer. Heute aber bin ich von Gott herzlich dankbar für meine Vergangenheit. Sie hat mir aufgezeigt, dass es mehr im Leben gibt, wie nur dieser ganze Irrsinn hier auf dieser Erde. Wir können dankbar sein für jedes schlechte Ding, was wir erfahren haben, wenn wir Gott vertrauen lernen. Er hat die Kraft, es gut zu machen. Er sandte deswegen seinen Sohn in die Welt. Er nahm deswegen die Schuld auf sich, damit wir frei sein können. Aber ich kann nicht nur die ganze Zeit Danke sagen dafür und nicht so leben, als wäre die Schuld weg. Und das muss ich den anderen auch zusprechen. Das ist das Manko der Pharisäer. Sie konnten ihre Erlösung erstens nicht annehmen, aber zweitens auch nicht weitergeben. Was meint ihr wohl, was hat die Frau nach dieser Begegnung mit Jesus gemacht? Sie hat mit niemandem darüber geredet. Also wenn jemand so befreit wird, wenn jemand so viel Zuwendung erhält, der wird darüber reden. Sein ganzes Wesen spricht schon davon. Er braucht nicht mal was zu reden mit dem Mund. Und er nimmt uns die Scham und gibt uns dafür eine ganz neue Identität. Das ist das, was Jesus vermag. Es geht nicht darum, wie gut wir sind, was wir können. Es geht darum, dass wir verstehen, wer wir in Christus sind. Und dann geschieht das automatisch. Wisst ihr, was ein Apfelbaum dazu tun kann, Äpfel zu tragen? Doofe Frage. Der kann doch gar nichts für tun. Oder? Der wird gepflanzt und automatisch entsteht aus diesem kleinen Samen mit der Zeit ein Baum. Und wenn die Zeit reif ist, wird dieser Baum Früchte tragen. Wieso? Weil er ein Apfelbaum ist. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du in Christus verwurzelt bist, ist es keine Frage deines Tuns. Ist eine Frage des Seins, ob du Früchte trägst. Die Frage dahinter ist wirklich, Was macht Gottes Wort mit mir? Kann es in mir eine Resonanz finden? Klingt es mich an? Darf es mich umstimmen? Darf es mich verändern? Und das geht nicht nur über den Kopf. Da muss der ganze Mensch mit Verstand, Wille und Gefühl mit dabei sein. Opfer, das Alte Testament, ist so voll von den Opfern und er war es satt, alle diese Opfer. Er wollte den Menschen, er wollte die Herzen der Menschen. Und genau das möchte ich euch zum Schluss mit einem kurzen Film zeigen. Die Frage, welche Resonanz erzeugt Gottes Wort in dir? Und ich zeige euch hier einen kleinen Film der Physik zum Thema, was Resonanz bewirken kann. Nehmt es einfach mit. Die Musik, auch wenn sie ganz leise ist, spielt keine Rolle. Aber schaut, was hier geschieht durch Resonanz. Und fragt euch, lasse ich mich durch Gottes Resonanz, durch sein Wort bewegen? Ist das eine coole Sache? Unglaublich, aber wahr. Das mag Gottes Wort in uns, wenn wir es schwingen lassen, wenn diese Resonanz in unserem Verstehen, in unserem Willen und unserem Gefühl wirklich Boden findet. Gottes Wort alleine vermag das zu bewirken. Und ich höre an dieser Stelle auf, der kleine Film geht noch weiter, weil was sehen wir hier? Ein Kreuz. Ohne etwas dazu zu tun. Aus der Physik alleine. Und Gott hat das alles geschaffen. Ist Gott nicht groß? Halleluja. Da werde ich ganz, ganz glücklich. Wenn ihr Interesse habt an dieser Präsentation, inklusive dieses Films, dann wäre das hier zu holen. Alles, was es braucht, ist dein Namen. Ansonsten wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass diese Predigt eine Resonanz in dir auslöst, in der du voll mitschwingen kannst, Gott loben kannst, dass er, dieser allmächtige Gott, in dir lebt, diesen Raum bekommt, dass er genau das tun kann, was nur Gott tun kann, ohne unser Dazutun, mit nur der Bereitschaft dazu. Darf ich zum Schluss beten? Bitte steht doch auf. Herr Jesus Christus, so stehen wir vor dir als deine Schöpfung, Herr Jesus Christus, und danken dir erstmal dafür, dass du uns überhaupt geschaffen hast. Und wir freuen uns an der Tatsache, Herr Jesus Christus, dass du ein lebendiger Gott bist, der nicht nach etwas aus ist, was wir eh nicht bieten können. Du bist nicht nach Leistung aus. Du freust dich, Herr Jesus, über ein Herz, das dir hingegeben ist, das bereit ist, sich offenbaren zu lassen, Herr Jesus Christus. Und was in unserem Herzen drin ist, ist oft nicht schön. Aber wir wollen alles, Herr Jesus Christus, an die Oberfläche bringen. Wir wollen, Herr Jesus Christus, es dir geben, auf dass du uns verändern kannst, Herr. Auf dass dein Wort, die Kraft, die in diesem Wort liegt, uns auch verändern mag. So wollen wir bereit sein, es zu öffnen, wollen loslassen von dieser falschen Scham, von dieser falschen auch Selbstgerechtigkeit, Vater im Himmel. Und wollen, Herr Jesus, dir bekennen, hier bin ich, Vater im Himmel, und ich brauche dich. Tue dein Werk in mir und lasse es zum Wohlklang werden, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Darf ich euch wieder setzen? Ich möchte zum Schluss wirklich einmal noch einladen, ihr Männer, zu diesem Wochenende. Der Günther Schulz und ich werden dieses Wochenende leiten und wir haben auch Spaß. Wir werden hier, für die, die wollen, auch zum Klettergarten gehen und werden uns auch mit unserem ganzen Körper lernen, aus der Gnade Gottes zu leben. Vielleicht auch Angst zu überwinden und werden dabei viel Freude haben zusammen, weil Jesus Christus mitten unter uns sein wird. Danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen gesegneten Sonntag.